Schwester.
Ja. Wir eröffnen also diese Sitzung. Ab und zu erwähne ich dann, wann ich unsere Gäste einmal getroffen habe. Frau Wigger traf ich zufällig im akademischen Senat, da saßen wir. Und es gibt manchmal so Blickkontakte, wo man feststellen kann, na, das ist also irgendwo eine Übereinstimmung. Und das habe ich also in sehr guter Erinnerung, sonst sind wir uns nicht begegnet. Aber als Zeitzeugin ist uns also Frau Wigger sehr willkommen. Wie Sie wissen, geht es nach dem üblichen Strickmuster, dass zunächst eine Selbstdarstellung, eine autobiografische Selbstdarstellung kommt. Danach ist dann Zeit für Fragen. Und es sind vier Protokollantinnen und Protokollanten, die hier zu meiner Rechten sitzen und später die Transkription vornehmen werden. Jetzt habe ich hier, wenn ich mal bei den Herren anfangen darf, gar nicht zu übersehen, Axel Büssem und dann Steffen Bild. Und dann haben wir Anne Lüder und Julia Harder. Ist das richtig? Ja. Sind also die beiden Damen, da war ein Tausch und sonst nicht wahr. Stimmen also unsere Protokollantinnen und Protokollanten. Sie alle wissen, dass die Tonprotokolle, Tonprotokolle transkribiert werden, dann etwas überarbeitet und in einen Zeitzeuginnenband kommen sollen, den wir versuchen, im Laufe des Herbstes herauszubringen. Und jetzt, liebe Frau Wigger, haben Sie das Wort.
Ja, ich würde Sie erstmal ganz herzlich begrüßen und wollte mich bei Ihnen, Herr Krüger, bedanken dafür, dass ich hier meine Geschichte erzählen darf. Aber ich möchte natürlich nicht nur meine Geschichte erzählen. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, was erwartet man? Muss ich eigentlich das Mikrofon oder geht es auch so? Hören Sie mich auch so?
Für den Ton.
Ach so, für die Ton. Ach so, reicht so gut, dann ist es schon ein bisschen gemütlicher. Also da habe ich mir überlegt, was erwarten nun Geschichtsstudenten von mir und habe das natürlich schon unter dem Gesichtspunkt der Geschichte und als Zeitzeugin gesehen. Also es ist nicht das, was ich hier nur autobiografisch von mir gebe, schon, aber immer eingebettet in den Kontext der Gesellschaft, in den Kontext der Politik und natürlich, da gucke ich gleich zu Frau Neumann, in den Kontext der Frau in der Gesellschaft. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, die allerdings auch sehr kontrovers von mir selbst diskutiert werden. Ich fange jetzt einfach mal an, so wie ich mir das dachte. Also ich bin 1946 geboren und zwar auf der Flucht im tiefsten Winter, sozusagen als Flüchtlingskind. Und die Flüchtlinge waren nicht willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Das wissen Sie aber vielleicht oder auch nicht. Also es gab schon mal solche Situationen, wo Leute in diesem Landstrich nicht willkommen waren. Katzen waren fast höher gestellt als die kleinen Kinder. Die Katzen kriegten Milch. Die kleinen Kinder von den Flüchtlingen hatten schon zu tun, zu ihrer Milch zu kommen. Nichtsdestotrotz Grundschulzeit in einem Grenzdorf nahe Lübeck. Im Sperrgebiet, das ist für Sie vielleicht, haben Sie den Begriff noch nicht gehört, es gab rings um die, damals war es noch nicht, doch, da war schon wieder einen Sperrgürtel, einmal einen 500 Meter Streifen, der nur mit einem besonderen Passierschein betreten werden durfte und dann einen 5 Kilometer Sperrstreifen, in dem ich wohnte. Das war eine Grundschule, Klasse 1 bis 8, ein sehr großes Schulgebäude. 1992 eingeschult, 1960 die 8. Klasse absolviert. Ich muss sagen, für mich war die Schule völlig unproblematisch. Ich erinnere sie nur als eine schöne, erfüllte Zeit. Das mag für Sie komisch klingen, aber ich soll Ihnen das ja hier so wiedergeben, wie ich es empfunden habe. Schule und Freizeit. Schule war also kein Problem. Schule und Freizeit war auch kein Problem. Ich war in allen Gremien. Natürlich war ich in den Pionieren. Natürlich sage ich deshalb, weil es auch einige gab, die nun aus anderen Elternhäusern kamen, die nicht in der Pionierorganisation waren. Das war aber eher die Ausnahme. Und ich war in allen Arbeitsgemeinschaften, die es so gab, Theater, Junge Sanitäter, Chor, Turnen, Schach. Und auch schon damals gab es die Patenschaften. Also ich habe mich auch um Mitschüler gekümmert, die schwächer waren und sozusagen ein bisschen Nachhilfe gegeben. Ich persönlich würde auch im Nachhinein, ich habe gerade mit meiner Freundin, die heute auch gerade hier ist, vielleicht gar nicht schlecht, das gestern nochmal reflektiert. Ich habe diese Zeit als relativ unpolitisch erlebt, obwohl ich sehr engagiert war. Also ich kann nicht sagen, dass da ständig irgendetwas Politisches auf uns Kinder herabprasselte. Vielleicht haben wir Glück gehabt in der Schule. Es waren überwiegend ältere Lehrer, Persönlichkeiten. Wenn ich so recht zurückdenke, vielleicht 2 Lehrer, die politisch sehr aktiv waren. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiges Argument für das, was ich vorher gesagt habe. Neben der Schule und der Freizeit gab es die Familie. Und dort hörten wir, Fernsehen gab es nicht, wir hatten ein kleines Radio. Es wurde sehr viel erzählt am Abend noch in der Familie. Es wurde über den Krieg erzählt, es wurde vor allen Dingen über die Flucht erzählt. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, 52, 53, 54, das waren 7, 8, 9 Jahre nach dem Krieg, wir sind jetzt 20 Jahre nach der Wende. Also die Distanz damals für mich als Kind zu dem Krieg war ungleich größer als jetzt. Ich hätte gedacht, der Krieg hätte im vorigen Jahrhundert stattgefunden. Also habe das eigentlich gar nicht so realisiert. Wir haben zu Hause Westrundfunk gehört, Schulfunk, Echo des Tages. Sie werden sich vielleicht erinnern, das hatte so einen besonderen Schall. Und erstaunlich war eigentlich auch im Nachhinein, dass man als Kind sehr schnell realisiert hatte, was man in der Schule sagen durfte oder was man besser nicht sagte. Es war nicht so, dass man ein Verbot von den Eltern auferlegt kriegte. Das ging, ich kann Ihnen das gar nicht erklären, das ging ganz automatisch. Obwohl ich das nun relativ unproblematisch, diese Zeit als relativ unproblematisch schildere, muss ich doch sagen, dass die Umwelt natürlich schon problematischer war. Aber als Kind verdrängt man das, man ist fröhlich, man sieht das natürlich auch ganz anders. Wir waren in diesem Grenzgebiet abgeschottet und isoliert. Es kam keiner rein. Es kamen also keine Freunde von außerhalb rein. Und 1953, 1954 gab es eine große Umsiedlungsaktion. Am Morgen plötzlich war der Friseur nicht mehr da. Dann hat man sich gefragt, wo ist der Friseur geblieben? Über Nacht waren LKWs gekommen, hatten alles aufgeladen und die waren 200 Kilometer weiter transportiert worden. In der ganzen Zeit waren aus diesem Ort natürlich auch sehr viele in den Westen gegangen. Alle Großbauern, alle, die irgendein kleines Geschäft oder dergleichen hatten, sind über die Grenze gegangen. Das war damals unproblematisch. Die Grenze bestand nur aus einem geflügten Streifen, aus dem sogenannten 10-Meter-Streifen. Aber diese Umsiedlungsaktion, die war dann doch schon tiefergreifend. Und es war auch so, dass immer mal Leute verschwanden und dann waren sie wieder da und sie sprachen nicht darüber, wo sie waren. Im Nachhinein weiß man das. Hier in Rostock, zeitversetzt früher, der Prozess gegen Arno Esch und Herr Dr. Hartwig Brianit, Ehrendoktor unserer Universität, ist ja seinerzeit zu 25 Jahren Sibirien verurteilt worden, eigentlich für nichts. Also das war schon, das hat man auch als Kind gefühlt, aber mit der Fröhlichkeit eines Kindes hat man eine andere Sichtweise. Es gab Aufmärsche zum 1. Mai, unglaublich, es waren alle Leute auf der Straße, 7, 8 Jahre nach dem Krieg, auch nach diesem Nationalsozialismus, also auch, finde ich im Nachhinein, relativ ungewöhnlich. Für mich waren die Devisen, die dort auf den Plakaten hingen, Brüderlichkeit, Gleichheit für alle, gleiche Bildungschancen, das waren alles Dinge, mit denen ich mich total identifizieren konnte. Also ich konnte nicht sagen, dass das schlecht ist, ja, wenn ich die gleichen Bildungschancen habe wie jemand aus einem betuchten Elternhaus. Gleichzeitig hatte ich Westverwandtschaft, um nicht zu sagen, alle Verwandtschaft war im Westen. Und damals konnte man auch noch fahren, sodass ich meine Ferien bei Bremen verlebt habe, die 8-wöchigen Sommerferien, jedes Jahr aufs Neue, etwa bis 1957. Auch in einem kleinen Ort, vergleichbar zu diesem Ort hier auf der in der Ostzone. Und ich bin auch dort zur Schule gegangen und musste feststellen, dass ich dort nicht zur Schule gehen wollte. Es war eine Dreiklassenschule. Es wurden mehrere Klassen in einem Raum unterrichtet. Und für die weiterführende Schule musste man seinerzeit noch Schulgeld bezahlen. Das war also etwas, was ich nicht gekonnt hätte. Und für mich war klar, dass ich dort nicht zur Schule gehen wollte. Ich kam dann in die 8. Klasse, es ging dann weiter zur erweiterten Oberschule. Das war unstrittig, das Auswahlprinzip war die Leistung und damit war das eigentlich kein Problem. Aber die sehr nahe Westverwandtschaft war ein großes Problem, das habe ich aber nicht gespürt, sondern erst im Nachhinein mitgekriegt. Und auf der sogenannten erweiterten Oberschule, die ging dann von der 9. bis zur 12. Klasse, entspricht einem Gymnasium habe ich dann zum ersten Mal doch schon ein bisschen die politische Ausgrenzung dahingehend gespürt, dass ich durch meine Nähe zu Westdeutschen eigentlich nicht gewünscht war in irgendwelchen Gremien. Also ich hätte hoch und runter springen können, ich hätte auch gewählt werden können, ich hätte aber keine Chance gehabt, diese Wahl anzunehmen. So dass die FDJ-Arbeit, ich war in der FDJ, eher nicht aktiv war. Wir waren dann in der GST, das ist sowas wie vormilitärische Ausbildung. Verweigern konnte man sich eigentlich schlecht, hat man auch nicht. Wir haben es eben mit sehr viel Humor genommen, haben auch eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Beschränkungen gab es bei den Festen, die regelmäßig von uns durchgeführt wurden. Wir durften nur 10% Westmusik hören und das war ein erheblicher Einschnitt. Ne? Es wurde natürlich mehr gehört, aber dann gab es nächsten Tag immer wieder Ärger. Überhaupt dieser Westeinfluss, das war das Problem, obwohl ich denke, dass an unserer Schule das nicht so ein ganz großes Problem war. Wir wurden also nicht gemahnt, keine Westsachen zu tragen oder dergleichen mehr. Es gab auch keine Verweise von Schülern aus der Schule, aus politischen Gründen. Also vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. An anderen Schulen war es anders. Und wir wissen auch, dass Pastorensöhne nicht so einfach gerade diese weitere Bildung in Anspruch nehmen konnten. Wir hatten also eine heterogene Lehrerschaft und davon waren nur 2 politisch aktiv. Das mag das vielleicht erklären, dass wir doch relativ geschützt, so würde ich sagen, auch dieses überlebt haben. Sie würden nun sagen, was ist mit der Freiheit in dieser Zeit? Schwer zu sagen. Die Welt, die große Welt war für uns unerreichbar. Und es war für mich so, wenn ich jetzt zurückdenke, als kleines Mädchen hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir ein Auto haben, also 52, 53. Aber das war überhaupt kein Problem, darüber war ich auch gar nicht traurig, weil das war so außerhalb meiner Vorstellungswelt, dass das gleich zur Diskussion stand. Und so war das wahrscheinlich auch mit dem Reisen. Ich war ja gereist, dann war die Grenze zu, ab 58 durfte man nicht mehr nach Westdeutschland reisen. Aber auch das hat man dann irgendwie hingenommen, es war dann für uns unerreichbar und für weitere Reisen hatte man auch einfach kein Geld. Also Italien oder Frankreich, das war ja noch in den 80er Jahren ein hehres Ziel. Ich habe im Internat gelebt, das war relativ unproblematisch, auch unpolitisch. Wir hatten eine Internatsleiterin, mit der wir unsere Späße getrieben haben. Wir haben uns wie alle Teenager aufgeführt. Wir haben gelacht, wir haben Späße gemacht, wir haben geliebt, wir haben unsere Schularbeiten gemacht, wie sich das gehört. Also da war eigentlich nichts Dramatisches. Bemerkenswert aber, wenn Sie denken, naja, die erzählt das ja hier schon ganz schön glatt und sonst erzählt man immer was anderes aus der DDR. Man wusste in dieser Zeit auch schon, was man sagen sollte und was nicht. Man hat sich entweder dazu bekannt und war oppositionell, das war ich nicht, das muss ich einfach so sagen, ich gehörte auch keiner Gruppe an. Und man wusste, wenn man bestimmte Sachen sagt, welche Konsequenzen das hat. Und da man sich diesen Konsequenzen nicht aussetzen wollte, hat man dann an entsprechender Stelle den Mund gehalten. Seinen Freundeskreis konnte man sich selbst suchen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man dann in einem Freundeskreis ist, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Und dazu gehörten eben keine verbohrten Kommunisten. Und es gehörten aber auch keine Oppositionellen dazu, muss ich einfach so sagen. Den 13.08.1961, das war also der Bau der Mauer in Berlin, den habe ich im Ferienlager erlebt, da war ich Gruppenerzieher, ich habe in den Ferien immer ein bisschen gearbeitet, um Geld zu verdienen. Ja, das kam durch die Lautsprecher, aber man hat auch noch gar nicht realisiert, was das eigentlich bedeutet. Lasse ich mal so im Raum stehen. Etwas Bemerkenswertes passierte aber in dieser Zeit und das war dann doch auch ganz schön einschneidend. Nämlich, ich wurde von der Stasi gefragt, ob ich bereit bin, als informeller Mitarbeiter zu arbeiten. Da können Sie mal das nächste, das habe ich gerade mal mitgebracht. Da war ich also 17 Jahre alt und das fand ich schon das Bemerkenswerte. Und das sind die Akten, die ich dann hinterher einsehen konnte. Wir konnten mal noch das nächste. Ich weiß nur gar nicht, was da steht, Herr Krüger. Ah, nee, das war noch ein bisschen später. Machen Sie mal bitte noch eins weiter. Habe ich das doch verkehrt. Machen Sie noch eins weiter. Das ist das. Ja, das steht auch 64 war das. Ne? Also da sehen Sie von Punkt 1 bis 13, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Gelegenheit hatten, sowas zu sehen. Von 1 bis 13 wurde also aufgeführt, was nun mit mir passieren sollte. Ein sogenannter Maßnahmeplan oder Operationsplan wurde erstellt. Und dann wurde ich sozusagen in die Mangel genommen. Und da ich das nicht wollte, machen Sie mal weiter, ich habe mich dann verweigert, machen Sie nochmal weiter, musste ich, das Datum kann ich gar nicht mehr genau sehen, am 24.03. 62.
62? 64.
Oder
63? 63. Da ist es besser zu sehen.
Musste ich das unterschreiben? Nicht unterschreiben, das musste ich selbst schreiben. Und das ist nun das Interessante, wenn ich da mal vielleicht einen Bogen zur Wende ganz kurz bringen darf. Bevor ich dieses in meinen Akten nicht gesehen hatte, konnte ich mich eigentlich daran nicht mehr erinnern. Ich hatte das total verdrängt. Also ich wusste, dass ich was schreiben musste, aber ich hätte Ihnen überhaupt nicht sagen können, was ich schreiben musste. Und entscheidend ist eigentlich der letzte Satz. Da steht, dass ich bei, wenn ich irgendetwas sage, das kann man vielleicht erkennen, aber wenn ich irgendetwas sage, dann würde ich sozusagen mit den Gesetzen dieses Landes oder nach den Gesetzen dieses Landes bestraft werden. Können Sie das? Können Sie das hier sehen? Mit der Härte, mit der Härte des der Gesetzlichkeit. Also habe ich natürlich darüber geschwiegen, aber eigentlich bis zur Wende war unterschwellig immer dieser Gedanke da, Mensch, wenn irgendwas ist, kommt die Stasi oder so. Ne? Also das war schon im Unterbewusstsein ein ständiger Gefährte. Bewerbung an der Universität, wird das überhaupt funktionieren? Also es war schon eine schwierige Situation. Nichtsdestotrotz, haben Sie die Akten zugeklappt, wenn Sie mal so nett sind? Und das Letzte, da schreiben Sie also, dass Sie mich, die letzte Folie müsste so eine sein, D. Da schreiben Sie also, dass ich nicht geeignet dafür bin. Der Kandidat ist als IM untauglich und es wird deshalb vorgeschlagen, den IM-Vorlauf einzustellen, das Material in das Archiv zur Ablage zu bringen. Damit war dieser Prozess beendet für die Staatssicherheit, für mich überhaupt nicht. Und ich wusste ja auch nicht, dass der beendet ist. Und ich wusste ja auch all die Jahre nicht, dass dieses Archivmaterial nie nach Rostock gekommen ist und dass die Rostocker Staatssicherheit eigentlich gar nicht wusste, dass es sowas gab. Das ist wieder nun auch das Erstaunliche, dass dieses gut organisierte Unternehmen doch nicht so gut organisiert war, dass sie das also genau wussten. Überraschenderweise habe ich dann doch einen Studienplatz gekriegt. Das war also nochmal eine kritische Situation. Wir mussten wie heute vorsprechen. Professor Keding war damals der Chef der Inneren und ich hatte einen Termin dort. Nicht nur ich, auch die anderen aus meiner Klasse, die Medizin studieren wollten. Und es waren sogenannte Auswahlgespräche, wie sie heute auch sind. Und ich habe es dann geschafft. Wir mussten eine Weltreise machen mit dem Schiff, wir mussten über Biologie was sagen, er fragte was nach Chemie, also es war ein richtig nettes Gespräch, wir mussten auch schriftlich etwas niederlegen über Antike, also es war ein richtiges Auswahlverfahren und dann habe ich ein praktisches Jahr in der Nervenklinik zugebracht und das waren dann eigentlich meine politischen Lehrjahre, weil ich dort mit Freunden zusammen war, die anders dachten, als ich bis dato gedacht hatte und mir vielleicht auch ein bisschen die Augen geöffnet hatten. In der Klinik war das völlig unproblematisch, in der Nervenklinik, da war nichts von Politik zu spüren. Da hatte man seine Arbeit zu machen, die Klos zu scheuern und zu sehen, dass die Patienten Essen kriegten. Also das war alles unproblematisch. Das Studium selbst, das war dann von 65 bis 71. Ich wohnte im Studentenwohnheim, weil ich ja nicht aus Rostock war, in diesen damals neuen in der Südstadt. Wir haben sie damals als sehr angenehm empfunden. Wir wohnten zu dritt, eben auch mit den Freunden, die ich während des praktischen Jahres, mit denen ich im praktischen Jahr näher zusammen war. Ich selbst war vom Studium begeistert. In den fachlichen Vorlesungen spielte Politik keine Rolle. Daneben hatten wir politische Ökonomie mit Herrn Hams und Philosophie mit Professor Seemann. Dazu gab es auch Seminare. Und Professor Seemann ließ relativ viel Diskussion zu, auch kontroverse Diskussion, das muss ich so sagen. Insgesamt habe ich das Studium auch als eher locker empfunden. Wir waren organisiert in Seminargruppen, das spielte aber kaum eine Rolle. Ich kann mich gar nicht an Zusammenkünfte der Seminargruppen erinnern. ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwelche wesentlichen politischen Aktionen über Seminargruppe oder Studienjahr gestartet worden sind. Es war also, empfand ich das doch, ein relativer Individualismus, den wir leben konnten mit den Freunden, die man sich ausgesucht hatte. Daneben gab es sicher ganz andere Gruppen, aber das hatte mich nicht so sehr tangiert. Und nun komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen. Die Genderfrage oder die Geschlechtsfrage spielte bis dato überhaupt keine Rolle. Es dominierte das Leistungsprinzip, es war völlig egal, ob man Junge oder Mädchen ist, sodass man sich da auch überhaupt gar keinen Kopf gemacht hat. Und man glaubte, das geht im Leben so weiter. Von Gleichberechtigung haben wir gar nicht gesprochen, das war ganz selbstverständlich, dass für Jungen und Mädchen das Gleiche galt. Also es war in der Tat kein Thema. Dann nach dem Abschluss des Studiums ging es darum, eine Stelle zu kriegen. Und es war ja so in der DDR, dass keiner arbeitslos bleiben durfte. Irgendwo musste man untergebracht werden. Und wenn man gute Leistungen hatte, konnte man auch gewisse Forderungen stellen. Ich wollte gern in die Kinderklinik. Das ging nicht, weil da wohl keine Stelle war. Und da kriegte ich zum zweiten Mal eigentlich den Arm der Partei zu spüren, die ganz klar zu mir sagten, das war die damalige Personalchefin, Frau Fabian, Namen prägen sich alle immer sehr gut ein, wenn ich mich politisch bekennen würde, sprich in die Partei eintreten würde, würde ich sofort eine Stelle kriegen. Und wenn ich das nicht täte, dann müsste ich eben sehen, dann wird es in der Kinderklinik keine Stelle geben. Ich habe dann aber gesagt, gut, das mag alles sein, ich kann das überhaupt nicht akzeptieren. Es wurde dann eine Genossin kriegte eine Stelle und eine andere Kollegin kriegte durch andere Beziehungen eine Stelle. Und da habe ich mich erst recht bockbeinig gestellt und habe gesagt, was anderes will ich nicht und mache ich nicht. Und dann hatten wir einen Dekan, Professor Naumann, der sicher hinterher bei der Wende ein bisschen umstritten war, weiß ich nicht. Ich kann nur das sagen, was er damals getan hat. Der hat Rückgrat gezeigt und hat gesagt, wo zwei Platz haben, haben auch drei Platz. Und da habe ich dann diese Stelle gekriegt. Warum sage ich das so? Ich will damit andeuten, und das haben Sie sicher schon begriffen, dass auch innerhalb dieses Systems es möglich war, für einzelne Leute so oder so zu entscheiden. Ich glaube nicht, dass er damit Scherereien gekriegt hat. Er hätte auch anders entscheiden können. Und insofern hing manchmal das Schicksal auch davon ab, an wen man gerade geraten war. Oder wie der an dem Tag aufgelegt war oder wie viel Mut er hatte. Jedenfalls bin ich dort gelandet, wohin ich wollte und wo ich ja immer noch bin. Und die Kinderklinik, das war auch so ein Hort der Glückseligkeit, weil wir einen Direktor hatten, der nicht in der Partei war. Eine Persönlichkeit darstellte, jedem einen großen Freiraum ließ. Er hat keinen besonders gefördert, aber er hat auch keinen behindert. Und er hat uns nichts aufoktroyiert. Und 1971 gab es in der Kinderklinik zwei, bestenfalls drei Parteigenossen. Und die spielten nun bei 250 Mitarbeitern einfach keine Rolle. Und in der täglichen Arbeit, vielleicht muss ich dazu auch sagen, dass die Medizin, ich weiß nicht, Herr Krüger, ob Sie es bestätigen würden, immer so eine kleine Extra-Stellung hatte. Irgendwie machte die Politik, wenn es geht ja nicht jeden Tag um Leben und Tod, aber an der Stelle hören Religion und Politik, meistens kommt die Religion noch rein, aber die Politik hört an der Stelle doch auf und davon hat man dann sicher profitiert. Wir hatten keine große Fluktuation in unserer Klinik, weil sich alle wohlfühlten. Es war keine Konkurrenz da, also kein Konkurrenzdenken. Man musste nicht seinen Platz behaupten. Wenn man die Stelle hatte, dann hatte man sie. Und dann lag es an einem selbst, was man daraus machte, ob man viel daraus machte oder gar nichts daraus machte. Und habe dann 1971 mit dem Abschluss meines Studiums die Diplomarbeit abgeschlossen. Wir mussten damals, das war so eine neue Studienreform, dass man nicht gleich die Doktorarbeit schreiben sollte, sondern im Vergleich zu den anderen Disziplinen der Universität eben auch ein Diplom machen sollte. Und 1974 habe ich dann eine Doktorarbeit geschrieben, 1992 ein bisschen Zeit dazwischen, die Habilitation. Ich wollte eine Unikarriere machen, trotz Familie, trotz Heirat und eines Kindes. Aber hier bei der Unikarriere kam zum dritten Mal der Arm der Partei, nämlich keine Frauenförderung ohne Partei. Frauenförderung wird wie heute, also Sie sehen, das ist gar kein fremdes Wort für uns, schon immer groß geschrieben. Aber auch da wurde mir unmissverständlich gesagt, nicht vom Chef, aber dann später waren ja mehr Leute in der Partei und dann gab es auch einen Parteisekretär. in der Klinik unmissverständlich gesagt, gehen Sie in die Partei, bekennen Sie sich zum Arbeiter- und Bauernstaat, dann kriegen Sie die Frauenförderung, dann werden Sie freigestellt und, und. Und wenn Sie das nicht machen, ja, dann passierte auch nichts. Also man musste das nicht machen, das werde ich manchmal nicht müde zu sagen, weil oft auch immer gesagt wird, man musste dies und das, aber man musste die Folgen dann in Kauf nehmen. Es war nicht so für mich, für meinen Teil war es nicht so, dass da mein Leben abhing, in gewisser Weise schon der Lebensweg beeinflusst wurde. Zum anderen war es aber so, wenn Sie unbedingt wollten, konnten Sie auch forschen. Ich habe dann ja auch meine Habilitation geschrieben und dabei hat mich auch keiner behindert. Ich durfte sogar ins Ausland fahren, nach Ungarn, habe dort ein halbes Jahr in der Bibliothek arbeiten dürfen. Ohne diese Zeit hätte ich sicher das Literaturstudium, damals gab es noch nicht so viele Computer oder so wie jetzt PubMed, dass man aufdrückt und schnurrt, kommen die Literaturlisten raus. Das war alles handgemacht, schön nachgeguckt in einer fantastischen Universität in Budapest, wo sie innerhalb von einer Viertelstunde die ältesten Bände geliefert kriegten. Das war sicher auch ein bisschen Glück dabei. So, dass ich dann 92 habilitieren konnte und ja, dann war es, das war ja schon nach der Wende. Ich hatte dann das Glück, 1989, 90 ein halbes Jahr in der Heidelberger Klinik zu arbeiten, weil wir wissenschaftliche Beziehungen zu Heidelberg schon seit 88 hatten. Und eine Kollegin fiel dort aus und sollte Ersatz beschaffen. Und da hat sie an mich gedacht und man hat dann ein Stipendium in Heidelberg für mich möglich gemacht und man hat mich hier freigestellt, das muss man auch sagen. Ja, ich blieb trotzdem Mitglied der Universität und durfte ein halbes Jahr in Heidelberg arbeiten und das war natürlich goldene Sahne, weil all das Neue, was auf uns zukam, auch in der Medizin, allein schon die Verordnungslisten, jetzt ist es so ein dickes Buch und wir hatten so ein kleines Arzneimittelverzeichnis, das waren alles neue Namen, wie man mit, ja, also das war ein anstrengendes halbes Jahr, aber nach dem halben Jahr habe ich gedacht, ich kann jetzt in diesem System nichts erschüttern, wer das hier durchgestanden hat, denn man wurde so ein bisschen auch auf den Prüfstand gestellt, Mensch, kann die überhaupt Blut abnehmen, ja, weißt du überhaupt, was Urin ist, ja. Also unsere westdeutschen Kollegen, obwohl ich ein sehr gutes Verhältnis von Anfang an zu ihnen hatte, waren aber auch nicht so ohne und die Schwestern auch nicht, die haben einen schon manchmal am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und was eigentlich erschütternd ein bisschen war und was sich ja bis heute hinzieht, im Grunde interessierte es keinen. Ich habe darüber auch nicht viel geredet. Wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich gern über die Wende was gesagt. Aber da keiner gefragt hatte, war ich dann auch still und habe nur registriert, dass weit im Südwesten eigentlich keiner interessiert ist. Das Einzige, weshalb sie eigentlich wussten, wo Rostock liegt, Hansa Rostock war damals gut und spielte in dem obersten Teil der ersten Liga. Sie kommen aus Rostock, ach, Hansa Rostock, Fußball, dann war alles klar, ne? Ja, jetzt würde ich gerne noch mal was sagen, Politik in 40 Jahren, 20 Jahre DDR, 20 Jahre BRD, so ist mir gerade bewusst geworden, so habe ich gearbeitet. In der DDR und in der Gesellschaft, man musste sich nicht erklären, es wurde also nicht pausenlos von ihnen erwartet, dass sie sich zur DDR bekennen. Ich habe es ja zweimal gesagt, habe mich zweimal verweigert oder mehrfach. Das wurde dann registriert, aber es passierte auch nichts. Sie konnten auch relativ individuell leben. Es kommt nämlich noch besser. Ich hatte dann, bin noch einmal von der Stadtsicherheit beobachtet worden. Und da hatte man dann unserer Familie bescheinigt, dass wir relativ zurückgezogen liegen. Und das hatte dann aber diese, man glaubte, irgendwer hatte gesagt, dass ich und eine Freundin von mir, nicht diese, die war nämlich schon im Westen, aber eine andere Freundin, dass dieses gelobte Land verlassen wollten. Das war einfach nur so ein Zuruf. Und daraufhin wurde, wenn Sie jetzt nochmal zwei zurückgehen, dann müsste dieser lange, noch weiter, das. Da wurde ein schon, wie Sie sehen, noch etwas längerer Maßnahmeplan beschlossen. Und das mündete dann in einer Akte von 100 Seiten, wo alle Leute im nächsten Umfeld befragt wurden, wo selbst an der Tankstelle, da hatte ich mich aufgeregt, völlig lächerlich, worüber ich mich aufgeregt hatte, das führte zu einer Seite in meiner Akte, da hat also die Dame an der Tankstelle das dann weitergemeldet. Also man glaubte, man lebt unbehelligt, aber man war irgendwo, ja, war man doch im Visier, will ich nicht sagen, aber es wurde alles beobachtet. Von diesen Dingen ahnte ich natürlich nichts. Man merkte, dass das Telefon zeitweise abgehört wurde, aber das dachte ich, wäre im Zusammenhang mit meiner Westverwandtschaft. Ja, ich war eigentlich in der Zeit, also wie gesagt, in die Partei bin ich nicht gegangen, trotz der Karriereaussichten. Bin ich eigentlich auch ein bisschen stolz drauf. Aber ich war natürlich angepasst, im Sinne, wie alle angepasst waren, die hier in der DDR geblieben sind. Es soll keiner sagen, der hier gelebt hat, sei denn, er hat sich zu Oppositionellen bekannt, dass er ein großer Revolutionär war. Dann wäre er nämlich in Bautzen gelandet, wenn er das gewesen wäre. Man wusste, was man zu sagen hatte, und aus Angst vor möglichen Repressalien hat man dann eben den Mund teilweise gehalten. Ein bisschen Kritik durfte man, manchmal durfte man ein bisschen mehr. Man brauchte auch immer so ein Aushängeschild. Frau Wicker in der Kinderklinik, das sagt, naja, kann sie schon, da sieht man dann vielleicht drüber hin. Aber es hatte alles seine Grenzen. In der Familie blieb man eher unter sich oder im Freundeskreis. Und es war auch so, dass mein Ehemann durch meine Westverwandtschaft die Karriereleiter nicht hinauffallen konnte. Man forderte eigentlich von mir, dass ich den Kontakt zu den Verwandten aufkündige. Dann könnte er sozusagen, er hat in der Ökonomie gearbeitet, in der Außenhandelsbank arbeiten, was er gern wollte, aber das wurde ihm dann verwehrt, weil ich dazu nicht bereit war und er das auch nicht von mir erwartete, das muss ich dazu sagen. Was damals negativ war bei der Wende, war es fast was Positives. Aber daraus können Sie schlussfolgern, man darf sich nicht verbiegen, man soll doch auf seine innere Stimme hören. Und jetzt komme ich zu Frau und Karriere. Das Studium war unproblematisch, habe ich schon mehrfach gesagt. Ob Männlein oder Weiblein, war egal. Es wurde die Leistung bewertet. Und das wurde aber anders, als man dann in den Betrieb kam oder in die Klinik kam. Da habe ich also schon öfter gemerkt, dass die Jungs das einfacher haben. Mein hochgeschätzter Lehrer, den ich auch heute noch sehr, sehr schätze, ihn als den klügsten der Kinderklinik nach wie vor bezeichne, hat eindeutig die Jungs bevorzugt. Und wenn ich ihm das vorhalte, sagt er, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, Frau Wicker, Sie. Ja, sage ich gerade ich, deshalb. Also bei der Visite, wenn eine Frau nicht alles parat hatte, alle Einzelheiten, die vorausgegangen waren, dann gab es gleich also scheele Blicke. Wenn der nette Kollege, ach, das weiß ich gar nicht, da muss ich mal nachgucken, dann hat der Kollege, der Professor selbst schon mal nachgeguckt und die Untersuchung raus. Das hat mich immer furchtbar geärgert, weil man das Gefühl hatte, dass dort mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich will mich dazu erstmal im Moment nicht äußern. Was braucht man, wenn man als Frau die sogenannte Karriere machen will? Oder wenn man einfach, man sagt ja nicht, man will Karriere machen, man hat einfach Lust daran, das zu hinterfragen, die Neugier bleibt, man möchte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, auch heute noch, man möchte wissen, warum ist die Erkrankung so, warum verläuft das so bei dem Kind, bei einem anderen Kind anders, das ist eigentlich, was dahinter steckt, aber man muss als Frau erstmal das selbst wollen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Frauenbewegung der große Knackpunkt. Ich war ja auch mal vor Frau Neumann, Frauenbeauftragte der Universität für eine gewisse Zeit. Ich sage einfach mal, dass viele, viele Frauen das gar nicht wollen. Und das ist auch in Ordnung, wenn sie auf ihre Weise glücklich werden. Nur die Frauen, die weiter möchten, die das hinterfragen möchten, die sollte man fördern. Und da bin ich natürlich schon, das ist schon eine Aussage, die nicht von allen so getragen wird. Denn wir haben etwa 1000 Angestellte in der Universität, alles Frauen, also in der, glaube ich, in der Medizin. Wenn ich zu einer Versammlung geblasen hatte, kamen 2. Mit anderen Worten, wen sollte ich denn da vertreten? Ja, die 2, die brauchte ich nicht zu vertreten. Mich selbst konnte ich alleine vertreten. Also es wollte überhaupt keiner, dass sie vertreten werden. Und ich glaube auch nicht, dass sich das heute so geändert hat. Dazu kommt, man muss bereit sein, auch dann Verantwortung zu übernehmen, wenn man eben diese Leiter aufsteigt. Und da muss ich auch wiederum sagen, ist es auch so, dass Frauen anders denken, anders fühlen, anders entscheiden, anders handeln. Frauen sind weniger aggressiv, deshalb mögen die Männer uns ja auch so gerne. Sie sind ängstlicher, harmoniebedürftiger. Und das ist einfach so, da kann man nicht drüber hinwegsehen. Und deshalb sind sie vielleicht auch weniger durchsetzungsfähiger, weil sie viel mehr Rücksicht nehmen und weil sie auch gucken, was passiert dann, während Männer eben doch eine andere Art des Herangehens haben, die ja auch nicht schlecht ist, die typisch männlich ist. Und ich denke, man darf nicht das, was männlich ist, auf die Frau übertragen und umgekehrt das, was weiblich ist, auf den Mann übertragen, Zum Beispiel haben wir jetzt gerade jüngst erlebt, dass wir eine Kollegin aufgebaut, wie man so schön sagt, haben ihr alles ermöglicht haben und sie sollte dann in meine Fußtapfen treten. Sie hat jetzt gekündigt und hat gesagt, das möchte sie nicht. Sie möchte keine große Verantwortung tragen, sie möchte auch nicht so viel arbeiten, sie möchte nur 3/4 am Tag. Das ist ihre Entscheidung, verstehen Sie das nicht falsch, die respektieren wir auch. Aber das ist es eben. Es gibt nur nicht so ganz so viele Frauen. Deshalb wird man nie 50-50 in den oberen Gremien haben. Das liegt einfach, ist meine Überzeugung, in der Natur der Dinge. Also als Frau müssen Sie selbst wollen. Aber das alleine reicht auch nicht. Sie müssen eine eiserne Gesundheit haben. Ich glaube, ich bin vielleicht 10 Tage in 40 Jahren krank gewesen, wenn überhaupt. Sie müssen Nerven wie Stahlseile haben und Sie müssen einen verständnisvollen Partner haben, wenn Sie eine Familie gründen wollen. Und daran, das tut mir immer wirklich leid, wenn ich meine jungen Kolleginnen sehe, das sind ja immer 50% in der Medizin sind Frauen, die natürlich sicher auch eine Familie haben möchten, auch Kinder haben möchten. Das unter einen Hut zu bringen, das schafft man alleine nicht. Also das war auch zu DDR-Zeiten nicht möglich, auch wenn das so geschildert wird, dass man 5 Kinder hat, voll im berufstätig ist, 3-Schicht-System, liebende Ehefrau und dann noch Bücher liest. Das war also Quatsch und das geht auch heute nicht. Also man braucht einen verständnisvollen Partner, der auch sagt, okay, ich decke das dann ab, wenn du Dienst in der Klinik machst und bin für die Kinder da. Und ich habe zum Beispiel immer mit doppelten Netzen gearbeitet. Ich hatte neben der Kindertagesstätte immer noch eine Frau im Hintergrund, wohin die Kinder hätten gehen können. Ich habe 2 Jungs, wenn sie krank gewesen wären, damit ich im Beruf nicht ausfalle. Dann brauchen Sie aber auch gesunde Kinder. Das darf man auch nicht unterschätzen. Sofern irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe ist, funktioniert das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, heute nicht weniger geworden, Sie brauchen Protektion. Ohne Protektion ist es äußerst schwierig. Ich glaube, die Männer brauchen genauso Protektion, wenn sie vorwärts kommen wollen, aber die Frau braucht das im Besonderen. Zu DDR-Zeiten wäre die Protektion die Partei gewesen. Das hatte ich ja gesagt mit der Frauenförderung. Und heute sind es Persönlichkeiten, die man kennt im eigenen Gebiet, die einem den Weg ebnen, die sagen, fahr mal jetzt hier mit dem Stipendium ein halbes Jahr oder 2 Jahre in die Staaten. Oder ich kenne da jemanden in dem Labor, bringe ich dich unter. Wenn Sie das nicht haben, dann wird das sicher schwierig. Ja, so viel dazu. Und Frauen und Gesellschaft. Das Frauenproblem ist ein gesellschaftliches Problem. 85% oder 90% der Frauen in der DDR haben gearbeitet, in unterschiedlichsten Berufen. Die Kinder waren in Tagesstätten, wie es in Frankreich gang und gäbe ist. Was mich ärgert, ist, dass Frau Alice Schwarzer nie sagt, gucken wir doch mal, wie die Frauen in der DDR, die gibt es eigentlich gar nicht bis zur Wende, die waren eigentlich gar nicht existent, denn sie datiert die Frauenbewegung mit 1972, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Als Frau Schwarzer 1972 die Frauenbewegung aus der Taufe hob, da haben wir hier schon gleichberechtigt gearbeitet und eigentlich das alles gelebt, was die Französinnen auch seit Jahrzehnten leben, nämlich mit einer Ganztagsschule, mit entsprechender Einteilung auch in der Familie und so die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Frauen, die möchten, auch ihren Neigungen nachgehen können. Ich glaube, das ist also das Allerwichtigste. Und wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, da etwas zu tun, den Frauen diese Möglichkeit zu geben, dann können sie ihr ganzes Gerede über Gleichberechtigung und das können sie sich dann in die Haare schmieren. Und der nächste Punkt ist eigentlich auch die Akzeptanz der Frau in der Gesellschaft. Das ist nach wie vor so. Oder vielleicht bin ich da auch besonders sensibilisiert. Wenn eine Frau auch im Senat was sagt, ist das ganz was anderes, als wenn ein Mann das sagt. Ja? Und wenn Frau Wigger vorher drei Redner vorher eine Meinung geäußert hat, die wird gar nicht registriert. Wenn der dritte Mann die äußert, dann wird nicht gesagt, ach ja, das hatte Frau Wigger gesagt, so wie Frau Wigger sagte. Nein, das wird gesagt, wie Herr Müller sagte. Also Sie nicken zustimmend, vielleicht bin ich ein bisschen da sensibel. Ich denke, dass die Frau, besonders wenn sie sich einmischt, anders wahrgenommen wird. Und dann kann ich noch ein Beispiel auf anderer Ebene bringen. Ich wollte gestern Erdbeeren kaufen, Karls Erdbeerhof, stehe da und die Verkäuferin vor mir packt mir die Erdbeeren ein, kommt von der Seite ein Mann, spricht die Verkäuferin an und ehe ich mich versah, war die Verkäuferin mit dem Mann verschwunden und bediente den. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Da kommt nämlich das nächste Problem, dass die Frauen, einmal ist es ein gesellschaftliches Problem, aber zum anderen ist es manchmal auch ein Problem der Frau. Sie möchten die Schönste sein, sie möchten die Lieblichste sein, sie möchten als lieb wahrgenommen werden und nicht als Migere. Und das bringt dann auch Probleme mit sich. Ja, und da bin ich jetzt schon hier eigentlich am Ende, aber ich habe zu meinem 60. Geburtstag eine kleine Vorlesung gehalten. Und da wollte ich Ihnen, nein, das schaffen wir jetzt nicht, wenn Sie andermal Bedarf haben, kann ich Ihnen die gern mal vorführen oder hier richtig schön in Farbe zeigen. Der Mann ist nur ein Ableger der Frau, eine menschliche Sonderform für die Fortpflanzung, die die Frau sich als Luxus leistet. Molekularbiologe Gerd Scherer, das gefällt mir natürlich und allen Frauen, aber das ist nicht so weit hergeholt. Ursprünglich, die Eizelle ist weiblich und nur durch bestimmte Sachen wird aus dieser Eizelle dann, Weibzelle, schön, ne? Nämlich ein Mann, das ist alles in der Vorlesung drin, würde jetzt den Rahmen sprengen, Hirnprägung, das war Frau Engeln-Käfer, die da also wirklich ungetrübt ist, Testosteron in Molekülform prägt die geschlechtliche in die Identität. Wenn Sie wollen, können Sie das mal aufrufen, da haben wir noch ein paar bunte Bilder. Und die Hirnprägung, das Hirn ist das größte Geschlechtsorgan. Wir werden nicht als 60. Geburtstag. Bitte? 60. Geburtstag, ja. Das männliche und weibliche Hirn unterscheiden sich. An diesen Dingen kann man nicht vorbei. Und das führt auch dazu, können Sie einfach mal so durchklicken, so. Da kann noch ein bisschen weiter durch, ja, noch weiter durch, noch weiter durch, das, ja, noch mal weiter durch, noch weiter durch, noch weiter, ich wollte Ihnen noch mal weiter, noch mal weiter, noch mal weiter. Ja, das sind die archaischen Reaktionen, noch mal weiter, fand ich auch sehr schön, und noch mal weiter, das ist das, noch mal weiter, jetzt kommt das eigentlich noch mal weiter. Die Natur will die Frau, so ist das eigentlich. Das ist dieser Molekularbiologe, bitte weiter. Und ja, das hatte ich Ihnen schon genannt, es gab natürlich Tumult, als diese Folie an der Wand war, können Sie sich vorstellen. Und am Anfang sind die Geschlechter gleich. Es gibt sozusagen von der Natur nur einen Bausatz für zwei Geschlechter. Herr Krüger guckt auch ganz ungläubig. Nee. Und durch viele Einflüsse wird dann eben zwischen der 7. und 12. Woche aus dieser weiblichen Ursubstanz wird dann Mann oder Frau. Nochmal weiter. Und nochmal weiter, ja, das war das ja. Also, und das Hirn wirkt eben durch Testosteron geprägt. Und eine Diskussion über die Ursache Homosexueller ist ja der, dass hier im Mütterlichen während des Werdens die Testosteronprägung nicht in der Weise erfolgt und sie eben große Teile des Weiblichen dann in sich behalten. Nochmal weiter. Das hatten wir eben schon und hatte ich schon vorgelesen. Naja, das lasse ich mal lieber hier, muss nicht sein. Und, aber dies ist schon interessant, dass eben das Hirn wirklich große Unterschiede zeigt im Zellaufbau, in der Zellstruktur und daraus ergeben sich natürlich auch ganz andere Handlungen. Wenn ich so ein Hirn habe, kann ich mich eben nicht verhalten wie ein Mann. Will ich ja auch nicht, vor allen Dingen. Und nochmal bitte weiter. Manchmal muss man das. Zum Beispiel hier, Corpus callosum, das ist dieser dicke Balken dazwischen, bei der Frau dicker. Und das geht immer hin und her bei der Frau. Und da werden sich die Frauen wiedererkennen und die Männer werden sagen, genau so ist es. Die Frau kann alles, sie kann Marmelade kochen, Paper schreiben, telefonieren und Fernsehen. Stören Sie mal einen Mann, der liest, der hört nichts. Ja? Der ist so mit dieser einen Tätigkeit und nochmal bitte weiter verbunden und das ist auch wissenschaftlich unterlegt. Also die Männer hören nur mit einer Hirnhälfte und die Frauen mit beiden. Da blinkt das an beiden Seiten. Ne? Hat natürlich, bitte weiter, auch erhebliche Nachteile. Und nochmal weiter, das ist, machen wir nochmal weiter. Machen wir auch nochmal weiter. Da machen wir auch nochmal weiter. Ah nee, das war es vielleicht schon. Gucken wir nochmal. Ja. Bei der Fortpflanzung, nee, das lassen wir mal. Das machen wir anders.
gesagt. Ja, und auch nochmal weiter, das war die Fortpflanzungstheorie, nochmal bitte weiter. Ja, so ist der Mann, der will mit dem Ziel, die Art zu erhalten, da macht er alles, ne? Beißt in die Kante. So, jetzt ist vorbei, oder?
Nein, nein.
Ach so.
Das
ist nur die Sicherheitskopie. Ja. So, jetzt müsste das eigentlich kommen. Ja, nochmal weiter, das ist Ihnen ja auch bekannt. Der Mann hat diesen Tunnelblick, ja, geht auf Jagd und die Frau, die hat ihr Rundumradar und beschützt die Familie. Bitte weiter. Also, die Frau, ja, Kommunikationsträger, 20.000 Worte pro Tag, der Mann 7.000. Das muss sich ja auch irgendwo niederschlagen. Und bitte weiter. Machen wir nochmal weiter. Also ist wissenschaftlich unterlegt, nochmal weiter. Und auch nochmal, das gefällt nun den Männern und da ist ja was Wahres dran, das muss ich auch als Frau sagen. Wenn das bei mir immer so hin und her geht und je weiblicher das Hirn, desto diffuser sind die Hirnfunktionen. Also da werde ich auch von den Frauen gekillt, aber wenn wir uns umgucken, ich sehe schon, Frau Neumann guckt mich schon ganz kritisch an, es ist aber so, warum haben wir nicht so viel exzellente Mathematikerinnen? Warum haben wir nicht so viel Physikerinnen? Weil es wirklich so ist, dass die Männer manches viel weniger können, aber eben mit der einen Hirnhälfte dann ganz konzentriert die eine Sache machen. Und das muss ja auch kein Fehler sein. Machen Sie mal weiter, was da noch kommt. Ja, und ach so, das hatte ich auch schon. Ja, und jetzt das typisch männliche Verhalten und das machen wir mal weiter. Das kann man ja auch anhand von Literatur belegen. Nee, der sagt nicht, glaube ich. Warum geht er nicht weiter?
Moment.
Doch. Ach nee, das war, irgendwie ist er jetzt dann abgestürzt. Also ich wollte das typisch männliche Verhalten nochmal zeigen. Wir sind also ein Produkt der Biologie, mehr als ein Opfer der Sozialisation. Und das haben ja auch Studien belegt. Zu meiner Studentenzeit oder als ich meine Diplomarbeit über Entwicklung von Krippenkindern schrieb, da durfte nicht, kam eigentlich raus, dass die sozial schlechteren dass die Kinder aus sozial schlechteren Schichten auch schlechtere Tests ablieferten. Das durfte gar nicht publiziert werden, weil damit man ja gesagt hätte, dass die Umwelt schon einen Einfluss hat, das war damals nicht gewünscht und da hätte man mehr die Biologie hervorgehoben, aber wenn ich im Nachhinein das jetzt so recht analysiere, ist es ja auch so, dass die Biologie der sozial schlechteren Schichten, jedenfalls zu DDR-Zeiten gab es kein Hartz IV, eben auch schon anders war als das soziale Umfeld. Zum typisch männlichen Verhalten, Spaß an der Konkurrenz, das hat eine Frau eigentlich nicht so, würde ich denken. Selbstdarstellung, das macht eine Frau auch nicht so gerne, wenn sie nicht gerade Frau Wigger heißt und heute hier sitzt. Dominanzhierarchie, also dass die Dominanz eines Mannes sofort anerkannt wird, wenn er gewählt wird. Das ist bei Frauen auch anders. Eine Frau wird nicht von ihresgleichen sofort in der Weise akzeptiert. Und auch Misserfolgstoleranz, das hat mich auch überrascht, als ich mich darauf vorbereitet hatte. Da bewirbt sich ein Mann, wird abgelehnt, als Frau wird man sagen, oh Gott, ich bin so schlecht, also nein, nun bewerbe ich mich gar nicht. Nein, der Mann schreibt nächsten Tag die nächste Bewerbung und gibt das an die andere Universität, als wäre das andere überhaupt nicht gewesen. Das nennt man Misserfolgstoleranz. Das kennen Frauen gar nicht. Und daraus resultiert auch, denke ich, dass Frauen sich nicht so viel trauen. Wenn sie einmal zurückgewiesen werden, wenn sie einmal einen Misserfolg hatten, dann stehen sie nicht auf wie ein Stehaufmännchen, sondern sind eher zurückhaltend. Ja, und typisch weibliches Verhalten ist der Wunsch nach Gleichheit, weniger Konkurrenzdenken. Und eine Geltungshierarchie, also die Frau wird nicht unbedingt gleich anerkannt, die muss schon ganz schön dafür was leisten. Und diese Geltungshierarchie, dass man sagt, was meinst du denn dazu, führt manchmal zu endlosen Diskussionsrunden ohne Ergebnis, während der Mann sagt, so jetzt hier ist aber Schluss, Ende der Diskussion, kennen Sie aus dem Senat. Und das ist auch gut so, sonst kommt man ja nie zu Ende. Ja, und bei Konkurrenz zwischen Mann und Frau hat der Mann wegen der angeborenen Verhaltenstendenzen die besseren Karten. Das muss man einfach sagen in der Gesellschaft. Aber, und den Satz fand ich schön und damit möchte ich eigentlich schließen, der Unterschied der Geschlechter steht nicht im Gegensatz zur Gleichberechtigung, ist leider nicht von mir der Satz. Gleichberechtigung ist die Freiheit, das zu tun, wozu man sich berufen fühlt. Unterschied heißt, dass Mann und Frau sich vielleicht nicht zu den gleichen Dingen berufen fühlen. Und das finde ich auch gut. Ich mag keine Reifen montieren, ich mag auch keinen Ölwechsel machen, ich mag auch keine Nägel in die Wand hauen. Dafür koche ich sehr gern Marmelade und backe und koche. Und das ist doch auch in Ordnung, wenn der andere das tut und ich diese Seite mache. Damit möchte ich aufhören und jetzt können Sie fragen, was Sie fragen wollen.
Ja, wir dürfen uns bedanken. Das war lebhaft und durchaus aktuell. Ich darf jetzt die Rednerliste eröffnen. Wir haben Zeit dafür. Ich darf also um Wortmeldungen bitten. Will der Michael gleich? Ja, will der Michael beginnt.
Ja, das ist sehr schön. Das habe ich tatsächlich vergessen. Sehen Sie, ich habe mich zu spät angefangen. Das hätte eigentlich da reingehört. Vielen Dank für die Frage. Ich war 1989 in Ungarn. Und das war vom 1. Januar bis zum 1. Juli. Das war genau die Zeit der Proteste hier, wo es in Leipzig in der Kirche anfing. Und in der Zeit, am Ende meines Aufenthaltes dort, wurde die Grenze zu Österreich geöffnet. Es waren die Leute aus der DDR in der Budapester Botschaft. Und in Budapest selbst waren große Veranstaltungen, die ich auch mit Interesse verfolgt habe. Da wurde ein damals vom sozialistischen System getöteter Ministerpräsident Nott hieß der. Der wurde an dieser Feierlichkeit habe ich teilgenommen. Das war also ein großes Erlebnis. Und meine Kollegen haben mich gefragt, naja, wie wird das denn bei euch in Deutschland sein? Na, habe ich gesagt, also in Deutschland, wir sind so preußisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt was passiert. Da habe ich mich total geirrt. Und als ich dann wieder hier zurück war, waren ja auch in Rostock die Montagsdemonstrationen und ich habe mich daran beteiligt. Ich war aber nicht in einer Gruppe. In unserer Klinik gab es 3-4 Leute, Herr Richter zum Beispiel, der ganz aktiv war, der auch mit die SPD gegründet hat. Wir sind befreundet, aber ich war nicht aktiv damit beteiligt, das muss ich sagen. Ich habe das eher ja schon mit ein bisschen Abstand gesehen. Ich war mit Sicherheit dafür, aber ich war auch nicht aktiv. Das ist die eine Seite und man war zu sehr DDR-Bürger. Also man hat sich gewundert, dass eigentlich nichts passiert, wenn man auf der Straße ist. Man hat eigentlich immer damit gerechnet, auch bei den Demonstrationen hier in Rostock, dass irgendwer einschreitet. Und ich glaube, auch bis zur letzten Minute hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das so eine unblutige Geschichte wird. Das war in meiner Vorstellung also überhaupt nicht vorgesehen.
Vielen Dank. Wortmeldung. Jetzt habe ich Edmund.
Sie haben gesagt, dass Ihr praktisches Jahr an der Nervenklinik sozusagen Ihre politischen Lehrjahre waren. Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, was Sie damit gemeint haben?
Ja, also es war so, dass ich dort in eine ganz andere Umgebung kam. Das eine war ein Pastorensohn, der hochgebildet und aus einer ganz anderen Schicht kam. Und das andere war meine jetzige Freundin immer noch, die auch aus einer anderen Schicht kam und eine ganz andere Sichtweise mitbrachte. Ich habe das vorher ja, deshalb hatte ich das so gewählt, die Devisen oder die Plakate, die es in der DDR gab, Gleichheit für alle, gleiches Bildungssystem und keine Standesunterschiede. Das hat mir alles auch gefallen, muss ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich aufgestanden wäre und gesagt hätte, nee, das will ich nicht. Und das war aber nur die eine Seite. Und deshalb war es ja vielleicht auch möglich für das System, die Leute so lange ruhig zu halten. Und das ist ja teilweise, wenn ich den Bogen so weit spannen darf, auch noch heute das Problem der Ostdeutschen, dass sie nicht so akzeptiert und in ihrem Selbstbewusstsein total verletzt worden sind, weil sie jetzt nicht mehr so gebraucht werden, wie sie anscheinend damals gebraucht wurden, obwohl im Nachhinein muss man sagen, war es fast ein Missbrauch. Und durch unsere Gespräche, die wir jeden Nachmittag bis in die Nacht hinein geführt haben, wie Sie das von sich ja auch kennen, es hat sich da nichts geändert. Man will die Welt verändern und die Welt umreizen und umstürzen. Bin ich da erstmal auf eine andere Sichtweise der Dinge gelenkt worden. Und das hat nachher zu einem Prozess geführt, das habe ich jetzt auch vergessen zu sagen. Im ersten Studienjahr habe ich an meinen Geschichtslehrer, das war einer dieser politischen Lehrer in der Oberschule, einen bitterbösen 4 Seiten langen Brief geschrieben und habe ihn fast beschimpft und mich beklagt darüber, wie er uns belogen hat. Weil ich bis dahin in der Tat auch vieles geglaubt hatte, was man uns in der Schule erzählt hatte, zum Beispiel über die Sowjetunion. Und dann musste ich erkennen, ich habe immer gern gelesen und viel gelesen, habe ich mir so kleine Romanzeitungshefte, die kosteten 80 Pfennig, gekauft. Ivan Mosins mörderische Liebe hat kein Mensch gekauft. Das war ein russisches Buch. Wer kauft Ivan Mosins mörderische Liebe? Und in diesem Buch stand verbrämt die Wahrheit drin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das möglich war, dass dieses Buch in die DDR gekommen ist. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass ein Lektor das überhaupt nicht gelesen hat. Da stand all dieses drin, wie so ein System funktionierte. Ja? Dass es also nicht nach Leistung ging, sondern nach Parteizugehörigkeit. Und dass willkürlich die Größe des Feldes so festgesetzt wurde. Und wenn ein anderer das gemacht hatte, der ausgezeichnet werden sollte, dann war das Feld plötzlich viel größer. Also da kam ich dann ins Grübeln und da habe ich mich bei ihm ganz bitter beschwert. Ich habe keine Antwort darauf gekriegt. Und da war aber dieser Funke oder der Funke des Nachdenkens richtig losgetreten worden.
Weitere Wortmeldung. Heiko Marski.
Mich würde interessieren, wie sehen Sie ganz persönlich die momentan stattfindende Unrechtsstaatsdebatte?
Also das finde ich ganz interessant. Das hat mich nämlich auch geärgert. Und als ich hierher ins Auto, im Auto saß und hierher fuhr, ging mir das nochmal durch den Kopf. Die DDR war ein Unrechtsstaat. Punkt. Dass nicht alles schlecht war, das habe ich Ihnen ja auch gesagt. Aber man darf das nicht vermischen. Und wenn, muss ich fast Politik machen, wenn eine zukünftige Bundespräsidentin sagt, na also so kann man das nicht sagen, der Staat war vielleicht doch nicht so ein ganz großer Unrechtsstaat, wir hatten ja auch Gutes, dann vermischt sie da zwei Dinge. Für mich ist klar, es war eine Diktatur und vielleicht habe ich das, kam das gar nicht, es kam sicher nicht so rüber. Wir waren eingesperrt. Wir konnten nicht raus. Und wenn einer dieses gelobte Land verlassen wollte, denken Sie an den Goffrey, einer der letzten, der an der Mauer erschossen worden ist, der wollte nichts weiter als dieses gelobte Land verlassen. Das wussten wir, deshalb, ich habe es nicht verlassen, weil ich nicht in Bautzen landen wollte. Und wer so etwas macht, ein Staat, der seine Bürger nicht rauslässt, nur weil sie wollten ja gar nicht alle, die wären ja auch wiedergekommen, was sollten sie alle im Westen, muss ich mal so sagen. Aber wer das nicht zulässt, oder wer 17-Jährige fragt, ob sie für die Stasi arbeiten, das ist doch schlimm. Da kann ich doch wirklich nur sagen, es war ein Unrechtsstaat, eine Diktatur bleibt eine Diktatur. Sie finden ja auch, sage ich mal jetzt einfach, auch im Nationalsozialismus einige Dinge, die nicht schlecht waren. Aber trotzdem bleibt der Nationalsozialismus ein Unrecht. So würde ich das ganz klar definieren. Das würde ich auch Gesine Schwan so sagen.
Darf ich mich einmal da einschalten? Die DDR war ein Rechtsstaat im eigenen Verständnis, denn nach Marxismus ist Recht nur das Unterdrückungsinstrument in den Händen der Herrschenden. Im bürgerlichen Verständnis umgekehrt ein Unrechtsstaat. Insofern bin ich für die Klarstellung sehr dankbar. Und ich kann auch nicht verstehen, wie Politiker so einen Unsinn reden. Die haben kein Stück, keine Ahnung von Marxismus.
Ja, vielleicht sollte sie das
über die Gesine Schwan möchte ich nicht äußern.
Ja.
Weitere Wortmeldung. Das war jetzt habe ich Arne Busch.
Ja, das waren schon kurz angerissen, wie sich der Alltag
ja.
Ich habe keine Vorstellung, was hat sich eigentlich gewechselt, also was hat sich geändert jetzt ganz speziell, wenn man es angemerkt hat, dass sich die Listen länger wurden, wo man nachschlagen musste, könnten es länger haben.
Ja, also ich kann mal sagen, in meiner Arbeitsweise brauchte ich mich nicht zu ändern. Ich arbeite so, wie ich vorher gearbeitet habe und das wird vielen anderen auch so gehen. Es war einfach so, dass die vom Grundlagenwissen, gerade in der Medizin, da war eins wie das andere. Wir hatten eine hervorragende Ausbildung hier in Rostock und alle Ärzte, die in das westliche Ausland gegangen sind, auch zu DDR-Zeiten, konnten dort ohne weiteres sofort arbeiten. Also da gab es keinen Unterschied. Aber die Pharmaindustrie, die ja sehr rührig ist, die hatte natürlich in Westdeutschland ganz viele Präparate. Zum Beispiel, um Blutdruck zu senken, brauchen sie eigentlich 5 Präparate oder von einer Sorte würde eins reichen. Aber sie finden in der Liste von einer Sorte 40 unterschiedliche Anfertigungen. Und wenn sie dann, sie müssen dann eben wissen, damit umzugehen. Sie müssen also lernen, mit diesem Buch zu leben und das ist aber nicht so sehr das Problem. Im medizinischen Alltag bei uns im Klinikum hat sich das sehr langsam, also ist der Wandel, ja, ich kann es gar nicht so sagen. Was das Medizinische betrifft, ist da gar nicht so ein großer Wandel. Natürlich haben wir mehr Technik, wir haben moderne Technik, wir können alles machen, was derzeit möglich ist, auch in der Welt möglich ist. Und deshalb, das war auch der Grund, weshalb ich gern immer dort arbeiten wollte. Vom Ablauf her hat sich für uns nicht so viel geändert. Schlimmer war es ja für Lehrer, schlimmer war es sicher oder einschneidend war es für Leute in der Ökonomie, in den Banken, im Banksystem. Also für viele, viele andere Berufsgruppen hat sich sicher viel geändert. Für Handwerker war es das Erschreckende vielleicht, dass sie dann plötzlich arbeitslos waren. Die Werften gingen zugrunde, waren gut ausgebildet, aber es war keine Arbeit mehr da. Für die sah das ganz, ganz anders aus.
Kolja Regler?
Sie sprachen davon, dass Sie in der Schule eine Art Patenschaft übernommen haben für Kinder, die nicht so gut mitkamen in der Schule. Können Sie kurz das Thema beschreiben?
Ja, das ging einfach, ob Sie ordentlich rechnen konnten oder so. Und nachher in der Oberschule ging es dann auch noch weiter. Ich war neusprachlich, hatte aber 4 Jahre Latein und mochte das auch gerne, mochte diese Klarheit der Sprache. Und ich unterhielt mich gerade neulich noch mit einem Kollegen aus Westdeutschland, der auch Latein hat. Der sagt, anhand des Lateinischen hat er erst die deutsche Grammatik richtig gelernt. Also ich wahrscheinlich die Einzige. Und für viele war das schwierig. Und da haben wir nachmittags gesessen. Und ich habe sozusagen Vokabeln und die Formen abgefragt oder in der Grundschule eben Mathematik geübt oder Deutsch geübt, Lesen mit den anderen geübt. Also das war nichts anderes wie Nachhilfeunterricht, wenn man so will.
Ging es jetzt von Ihnen aus oder
nein, also nein, das hört sich so hart angefordert. Also eins muss man dem Bildungssystem der DDR belassen und das ist auch so ein Punkt, der mich eigentlich ärgert. Die Finnen haben ja dieses Bildungssystem übernommen und fahren damit ja nicht schlecht, nur sind ja bei PISA ganz oben an. Es wurde von den Lehrern, und da muss ich alle Lehrer richtig in Schutz nehmen, es wurde von den Lehrern gesehen, dass jedes Kind so viel Wissen wie möglich in sich aufnehmen sollte. Und wenn man sah, dass das Kind nicht so konnte, weil eben die Hirnzellen ein bisschen anders geknüpft waren, dann hat man eben auch Nachhilfe, hat man angeregt in Zirkeln, in sogenannten Lernzirkeln, das hieß dann sozialistischer Lernzirkel, aber wenn Sie das Sozialistische wegnehmen, war es eben letztlich genau das Gleiche, Sie haben den Schwächeren geholfen. Sie mussten dazu nicht, also ich war nun auch nicht so ein Typ, den man da nun zu zwingen musste, das habe ich gern gemacht. Und Sie wissen es ja auch, wenn Sie selbst das vermitteln, festigt sich das für Sie ja noch mehr. Das habe ich damals nicht gewusst, aber das ist ja so ein Prozess, der dann automatisch abläuft. Ne?
Bitte, Ihren Namen bitte. Ja.
Das war eine Frage, als Sie angesprochen wurden, als Sie arbeiten wollen, wie kann sich das genau vorstellen? Also ging es heute auf morgen, dass da zwei Hände in der Tür standen?
Genauso. Genauso. Sie müssen sich ja vorstellen, 63 war das, ich war da gerade 17. Der offensichtlich hatte mich der Schulleiter, wir hatten vielleicht 3 politische Lehrer an der Schule, das war auch der Geschichtslehrer und Staatsbürgerkundelehrer, der hatte mich offensichtlich gemeldet, weil ich sehr nahe Verwandtschaft in Westdeutschland hatte. Und er sicher geglaubt hatte, dass man über diesen Weg mich erpressen könnte. Es war auch nicht sicher, für mich nicht sicher, nach der Ablehnung, ob ich an der Schule bleiben kann. Das ist Gott sei Dank dann nicht passiert. Aber ja, dann standen plötzlich zwei Herren vor der Tür und sagten, sie möchten mit mir mal sprechen. Ich wohnte ja im Internat und das möchten sie nicht hier, sie möchten mit mir irgendwo hinfahren. Ja, den Mut hat man nicht zu sagen, ich komme nicht mit oder so. Ja, da waren sie ja in diesem Gefüge auch drin. Ich wusste nicht, dass das zunächst nicht, dass das die Staatssicherheit ist, aber die waren entsprechend gekleidet. Dann haben sie mir, sie haben ja auch nicht gesagt, ich soll für die Staatssicherheit arbeiten, so plump war das ja nicht. Ich sollte ihnen nur Berichte aus meinem Umfeld, es sei doch jetzt gerade neulich eingebrochen worden im Internat, das war so eine Internatsbaracke und man wüsste ja gar nicht, wer das wäre und es wäre doch schon wichtig und interessant, dass sowas nicht wieder vorkommt und wenn ich da irgendwas hören würde, dann sollte ich ihnen das doch sagen. Also sie haben nicht gesagt, nun müssen sie dies oder das oder jenes, eigentlich so ganz harmlose Dinge, wie Sie es oft auch lesen. Sie sollten nur gelegentlich dann mal dies oder jenes sagen. So, und dann habe ich gleich gesagt, das möchte ich eigentlich nicht, das könnte ich auch nicht und das wollte ich auch nicht. Und dann haben sie aber gesagt, sie geben mir noch eine Bedenkzeit. Und dann kamen sie wieder, eine Woche später oder so, weiß ich nicht mehr genau. Das heißt, verdrängt man auch. Ja, und da überlegt man dann schon in der Woche, was macht man nun? Da kommt natürlich auch die Angst dazu. Und das war dann nicht mehr so fein beim zweiten Mal, als ich dann gesagt habe, ich mache das einfach nicht. Ich würde, das habe ich nun nicht vorgelesen, aber da stand ja sinngemäß drin, dass ich mich dazu nicht in der Lage fühle und dass ich mich total von allen Leuten fernhalten würde, nur um nicht irgendwas berichten zu müssen. Und dann habe ich einen Satz gesagt, habe ich in meiner Not etwas getan, was später alle sagten, das hätte man tun sollen, das wusste ich aber damals nicht. Ich bin zu diesem Direktor gegangen und habe gedacht, mit wem kannst du das besprechen? Ich konnte das ja nicht mit meinen Freunden besprechen, das war verboten, also war mir auch ziemlich klar. Und dem habe ich das gesagt und damit habe ich eigentlich mich selbst geschützt, was ich damals aber nicht wusste. Der hat natürlich sofort gesagt, Mensch, die ist hier gewesen, also die könnt ihr wahrscheinlich überhaupt nicht gebrauchen. Und dann musste ich diese Schweigepflichtserklärung unterschreiben. Und dann war ich da raus. Aber, ja, ich war raus, aber die Angst blieb ja, ne?
Axel Büssem.
Ja, ich hätte da eine direkte Anschlussfrage. Der Text der Ablehnung, diese Schweigeverpflichtung, haben Sie den selber irgendwie...
Den habe ich selbst geschrieben.
Gab es da Vorlagen?
Nein,
oder?
Nein, das war ein Raum im Klütz bei Boltenhagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso wir nach Klütz gefahren sind. Das war also 20 Kilometer von dem Ort der Schule entfernt. Es war so ein kariertes Papier. Und ich, ja, nein, es gab keine Vorlagen. Ich musste das selbst schreiben.
Da steht ja immer drin, dass Sie sich praktisch schämen, dass Sie nicht dazu in der Lage sind, das zu machen.
Also ja, das habe ich so, ja, was fällt Ihnen ein als 17-Jährige, wenn Sie das nicht machen wollen, ne? Ja. Und diese Schweigepflicht, diesen letzten Satz, den, glaube ich, hat man mir diktiert. Darauf wäre ich ja nun nicht gekommen. Aber das andere, denke ich, und ich kann nur sagen, nee, so steht das, glaube ich, nicht, dass ich mich schäme, dass ich das nicht machen kann. Ich würde mich schämen.
Das Wort schämen nicht.
Nee, so. Ja, ich sehe mich dazu nicht in der Lage. Das ist ja was anderes. Das hat einen anderen Ton, würde ich mal denken. Wie dem auch sei, also ich denke, man steht da ganz schön unter Strom und da kann man das Wort nicht auf die Goldwaage legen. Mir ging es darum, ich wollte das nicht machen. Und das war das Ziel. Ob nun das eine Wort so oder so gewählt war, darüber würde ich jetzt nicht richten wollen.
Danke. Jetzt habe ich Steffen Bild.
Ja, mich würde interessieren, ob Sie irgendwie, Vorteil ist vielleicht das falsche Wort, aber nach der Wende, dadurch, dass Sie halt nicht so aktiv zu DDR-Zeiten waren, was Sie angesprochen haben, Partei und Stasi, ob Sie da irgendwelche Vorteile genossen haben oder ob Sie mitgekriegt haben, dass andere, die vielleicht aktiv irgendwie waren, dadurch Nachteile erlitten haben.
Nee, da sehen Sie das, ich wollte das ja auch nicht so ausdehnen und das ist ja auch ganz gut, da bringen Sie mich aber auch. Vielen Dank für diese Frage. Vorteile habe ich mit Sicherheit nicht gehabt. Eigentlich muss ich sagen, ganz im Gegenteil. Es passierte nämlich Folgendes, dass aus unserer hervorragenden Klinik die ausgewiesenen Parteigenossen zur Investitur des Rektors geschickt wurden, des neuen Rektors. Damals waren wir sehr verärgert, ich persönlich auch sehr verärgert. Es waren also 40 parteilose oder sage ich mal 20 parteilose Kollegen da und 10 oder ja, weiß ich nicht genau, Parteigenossen. Und nach der Wende wurde zur Investitur des Rektors die ehemalige Parteisekretärin geschickt. Es ging dann noch weiter, es wurde ja sowas wie ein Ethikrat gebildet und ich hatte dort eine Studie vorzustellen und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, das muss 1992 gewesen sein, der letzte Parteisekretär unserer Klinik. Es ging gar nicht so sehr um die Person. Die Person war ein angenehmer Kollege, also verstehen Sie das nicht falsch, aber er hatte die Funktion als Parteisekretär und war damit Träger ja auch des Systems gewesen. Der saß vor mir in der Ethikkommission. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Und wie Sie mich nun vielleicht erlebt haben, habe ich das natürlich nicht still hingenommen. Sag ich, also das ist ja, also nun bin ich ja vom Donner gerührt. Ich sitze hier, kaum ist die Wende da, wieder vor dem Parteisekretär, von dem ich ja eigentlich glaubte, dass der nun keine tragende Funktion mehr haben sollte. Und dann habe ich aber, manchmal hat man ja so einen Schutzengel, erst so im ersten Gefühl wollte ich aufstehen und rausgehen und dann habe ich auch gedacht, nee, das machst du mal nicht, du hast dich jetzt geäußert, du ziehst das Ding hier durch. Wie gut, wie gut. Nächsten Tag wurde ich vom Klinikdirektor, wie sagt man dazu, kriegte ich sozusagen eine Schelte, dass ich seine Anordnung unterlaufen würde. Ich wusste erst gleich, was los war. Dann konnte ich aber sagen, dass ich seine Anordnung nicht unterlaufen würde. Ich habe mich nur dazu geäußert, dass ich das sehr ungewöhnlich finde, wieder gerade in einer Ethikkommission einem Parteigenossen und nicht nur einem Parteigenossen, sondern einem Sekretär gegenüber zu sitzen. Und ich bin aber nicht weggegangen. Wenn ich nämlich weggegangen wäre, wäre das sowas wie Arbeitsverweigerung oder ich weiß nicht, das hätte man sicher irgendwas gefunden. Ich habe dann gesagt, es war mucksmäuschenstill, ich habe dann gesagt, ich verstehe das Ganze nicht, war ich hier Parteisekretär oder der Kollege Parteisekretär? Und eigentlich hat mir der Chef dann seinen Stuhl angeboten, aber nächsten Tag hatte er sich das dann überlegt. Dann wollte er mir doch nicht die Leitung der Klinik übergeben. Wie dem auch sei, also Vorteile hatte ich nicht, nein. Das waren so Reminiszenzen aus der Wendezeit.
Ja, vielen Dank. Heiko Maske.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben uns vorhin sehr lebhaft berichtet, so dass diese Frauen in höheren Gremien eigentlich eher ignoriert werden. Also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, schlimmer sind nur Studenten dran und da gerade weibliche Studenten. Das ist dann genauso interessant, als wenn das Wasser umfällt, wobei das sehr selten vorkommt. Mich würde interessieren, haben Sie so zwischen der, also zur Zeit der DDR und zur Zeit der BRD, haben Sie da vielleicht so Vergleichserlebnisse? Zählte die Stimme der Frauen in der DDR mehr oder war es dort der gleiche Journalismus?
Nein. Wir hatten zwar die Gleichberechtigung, die war auf dem Papier auf jeden Fall durchgesetzt. Sie war auch insofern durchgesetzt, als die Gesellschaft dafür gesorgt hatte, dass die Frauen, dass Kindertagesstätten da waren und dass Frauen ihren Arbeitsplatz hatten und wenn sie krank wegen Kinder war, durfte ihnen nichts passieren. Die wurden also nicht gefeuert oder dergleichen mehr. Aber letztlich war es die gleiche Soße in Grün, das kann ich dazu nur sagen. Es war also durchaus nicht so, dass man, das war das, was ich erst sagte, wenn der Professor dann selbst nachguckt, das war zu DDR-Zeiten, ja, als ich noch junge Assistentin war. Also das war durchaus nicht so. Ich glaube auch, dass die Gleichberechtigung oder die sogenannte und die, man brauchte die Frau als Arbeitskraft. Ich habe das nie untersucht, auch nicht viel darüber gelesen, aber ich denke schon, in dem Wirtschaftssystem wurde die Frau als Arbeitskraft gebraucht. Und deshalb, nur deshalb hat man sich vor diese Frauen gestellt. Es war ja so, dass man zunächst, wenn man ein Kind gekriegt hat, 6 oder 8 Wochen zu Hause blieb. Und nachdem man die Arbeitskraft nicht mehr so intensiv brauchte, wurde es immer verlängert. Das wurde natürlich anders verkauft. Aber ich glaube, es waren mehr die ökonomischen Beweggründe, die Frauen in Arbeit zu halten. Und sie brauchten auf der anderen Seite als Familie, mussten auch beide verdienen, wenn sie einigermaßen über die Runden kommen wollten. Das muss man auch einfach klipp und klar sagen. Also wenn nur einer verdient hatte, dann wurde es auch ganz schön eng. So dass also von staatlicher Seite Interesse bestand, aber auch persönliches Interesse. Und nun kommt etwas, wenn man dann einmal Blut geleckt hat als Mädchen oder als Frau, dann gefällt einem das auch ganz gut. Und das ist ja der große Unterschied. Drüben, Frauen in unserem Alter oder in meinem Alter waren überwiegend zu Hause und fanden das bis 40 ganz gut, wenn die Kinder aus dem Haus waren, nicht mehr so ganz gut. Dann kommt diese große Selbstverwirklichung, viele Gespräche zur Wendezeit geführt, ob ich mich nicht schlecht gefühlt habe, dass die Kinder, sich meine Kinder und so weiter. Hier konnten wir uns mit anderem Vorzeichen oder auch aus anderem Grund heraus schon selbstverwirklichen. Ich habe mal zu einer jungen Frau aus Westdeutschland gesagt, wissen Sie, also ob ich nun selbstverwirklicht war oder bin oder werde, das kann ich gar nicht sagen. Ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich musste funktionieren, um das alles unter einen Hut zu bringen. Also ich würde nicht denken, dass die Akzeptanz der Frauen größer war in der Gesellschaft. Sie wurden gebraucht. Und wenn Sie sich die Gremien der DDR angucken, finden Sie da auch nur ganz wenig Frauen. Das wäre also übertrieben. Und dann muss ich aber auch da wieder sagen, ein Großteil der Frauen möchten auch gar nicht in diesen Gremien und möchten nicht an vorderster Front und sind zufrieden, so wie sie sind. Und ich kann immer nur unterstreichen, wenn sie zufrieden sind, dann ist das ja auch in Ordnung. Da muss man sie auch nicht zwingen, bloß keinen zwingen.
Ja, jetzt habe ich nochmal Kolja Kriegler und dann Arne Busch.
Das ist eine kleine Frage, Sie sagten vorhin, Sie wären abgehört worden. Aber haben Sie gesagt, wie Sie das gemerkt haben?
Doch, das kann ich Ihnen sagen, das ist so ein metallendes Geräusch. Sie nehmen den Hörer auf, sprechen rein und Sie sprechen so, als wenn Sie in eine große Halle reinsprechen. Das hört man. Das war eigentlich witzlos. Das ist ja, die haben ja auch mitgeschrieben, vielleicht dies oder das. Aber was da manchmal geredet wurde, war völlig witzlos. Ich weiß gar nicht, was Sie bei mir hätten oder bei uns hätten abhören wollen. Also das war schon teilweise dann lächerlich, wenn ich Ihnen diese Sache auch sage, diese Seite von der Dame an der Tankstelle, das war die Südstadt-Tankstelle, weiß ich noch wie heute. Weiß nicht mehr, ich habe mich über so einen Kinderkram da aufgeregt, das war auch völlig lächerlich, worüber ich mich aufgeregt hatte. Aber da schreibt sie eine Seite, beschreibt mich genau, was ich gesagt habe und dann noch ihr Statement dazu, wozu sollte das gut sein. Ja, das wurde gesammelt. Aber ich kenne auch aus dem Bekanntenkreis, es wurde so viel gesammelt, bis irgendwann was auftrat. Solange sie einigermaßen angepasst und ruhig waren und keinen Ärger verursachten, passierte ihnen eigentlich auch nichts. Daher kommt die Aussage vieler Leute, sie haben die Stasi gar nicht gemerkt. Das stimmt auch, die übertreiben auch nicht. Nur in dem Moment, wo sie vielleicht die Idee hatten, das gelobte Land zu verlassen oder wo sie oppositionell tätig geworden wären, da hätten die all diese Dinge rausgeholt und wilde Sachen erfunden. Auch das haben sie teilweise auch gemacht. Und dann hätte das Gericht, in Anführungsstrichen, das hätte sie dann entsprechend aufgrund all dieser Vorkommnisse möglicherweise verurteilt. Ne?
Arne Busch.
Sie haben berichtet, dass Sie mit Ihrer Westverwandtschaft kommuniziert haben. Sind Sie sich dort aufgrund der unterschiedlichen Veränderung der unterschiedlichen Staaten bewusst geworden, also dass darüber kommuniziert worden ist, dass es dort einfach ganz anders aussieht als hier? Oder?
Ja, das schon. Ich war ja bis 57, also auch schon, wo man das richtig mitkriegt und wahrnimmt, viele, mindestens ein Vierteljahr pro Jahr in Westdeutschland bei Bremen und habe dort gelebt, habe dort auch Freundinnen gehabt und habe dort Einblicke in das westliche Leben haben können. Hatte Ihnen ja schon gesagt, das mit der Schule, das hat mir da nicht gefallen. Es hatte mir also, das ist nicht plakativ, es hat mir auch nicht gefallen, dass nur die weiter gehen konnten zur nächsten Schule, die Geld hatten und die anderen, die eigentlich klug im Kopf waren, dann Verkäuferin werden müssten, wobei Verkäuferin auch kein schlechter Beruf ist, aber das wollte ich gerade nicht. Und später, die Westverwandtschaft kam dann mindestens einmal im Jahr hier nach Rostock zu Besuch, hat man das natürlich schon genossen und man hat darüber gesprochen, aber mir war auch klar, das war nun nicht so eine betuchte Verwandtschaft, das kam auch mit rüber, deshalb hatte ich auch gar nicht so viel hohe Erwartungen nach der Wende. Die mussten auch sehen, wie sie über die Runden kamen. Und wenn sie hier auch auftraten, wie laut Kacke, sage ich mal, war das manchmal nicht meine Verwandtschaft, aber bei anderen war das auch Geld, dass sie sich, auf Kredit genommen hatten, um hier einmal den großen Maxen raushängen zu lassen. Wir sind zum Beispiel dann im Warnow, da gibt es übrigens ein interessantes Buch, kann ich Ihnen sehr empfehlen, wie heißt das? Das Hotel der Spione. Für uns interessant, weil das gerade gekauft, ne? Weil das 72, das Hotel 70 gebaut worden ist, das war unsere Studentenzeit und da haben wir oben sehr gern, Herr Krüger wird das auch sehr gern, Kaffee getrunken. Elegantes, exzellentes Kaffee, bester Kuchen aus Rostock, die Eisbar, auch von den Toiletten ganz zu schweigen, alles von den Schweden gebaut. Sanitäranlagen, wie wir sie nicht kannten. Man hat das richtig genossen. Und dann passierte das, meine Mutter, wie man so schön sagt, eine relativ einfache Frau, sagte dann, später als ich das dann gesehen habe, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, wenn wir dort ihr das Beste sozusagen offeriert hatten, sagte dann, naja, das ist so wie mein Marktkaffee in Witten oder so, ja. Also man hat schon darüber gesprochen, aber es stand, gut, man hätte ausreisen können, aber es stand für mich eben gar nicht zur Diskussion, weil ich mich dieser Sache, in dem Moment, wo Sie gesagt hätten, Sie wollen ausreisen, ein Kollege von uns hat das getan, er hat dann in der Südstadt gearbeitet, eine Woche später war er arbeitslos, und musste dann 2 Jahre warten oder länger, weiß ich gar nicht genau. Seine Frau wurde dann auch arbeitslos. Also sie wussten auch genau, wenn sie sagen, sie wollen dieses Land verlassen, sie wussten eben nicht genau, was passiert. Sie wussten, dass etwas passiert, aber sie wussten nicht, was passiert. Die Arbeitslosigkeit wäre ja noch das Harmloseste gewesen. Es hätte auch sein können, dass man sagt, unter diesen Bedingungen können sie die Kinder nicht zu sozialistischen Persönlichkeiten führen. In der Wortwahl, oder man war auch sehr eloquent zeitweise, und dann müssen wir ihre Kinder vor ihnen schützen und sie irgendwo ins Heim geben oder so. Ist auch nicht von weit her geholt. Und wenn man das alles nicht wollte, dann hat man sich entsprechend gefügt. Ne?
Ja.
Julia Haber.
Ja.
Ja, ich wollte fragen, wir haben von einer anderen Zeitzeugung gehört, dass sie den Kontakt zur Westverwandtschaft aufgeben musste, damit ihr Sohn studieren konnte.
Mein großer Sohn hat einen Studienplatz gekriegt zu der Zeit, also es wurde von uns nicht gefordert. Und Sie sehen ja, ich selbst konnte trotz intensiver Westverwandtschaft auch studieren, aber das war in den 60er Jahren, 65 war das vielleicht auch noch einfacher. Ich glaube, 10 Jahre später, vielleicht hätte ich da keinen Studienplatz mehr gekriegt. Es war damals in der Grauzone, wie jetzt nach der Wende, wo in der Grauzone auch alles möglich war, war, glaube ich, auch damals nach dem Krieg in der Grauzone auch sehr viel möglich. Einer wusste vom anderen nicht, man wusste nicht, wie geht man damit um, wenn da, ja, also will ich nicht sagen, wenn sie es so gesagt hat, ist es so. Bisher, ich habe in meinem Umkreis eigentlich immer nur erlebt, und dass alle eigentlich, die wollten, letztlich auch studieren durften, auch mit, und die hatten alle Westverwandtschaft, also ich kann nichts anderes sagen. Manchmal musste man intervenieren, aber letztlich haben es dann alle geschafft.
Axel Büssen.
Ja, ich meine, in Ihrem Vortrag einen kleinen Widerspruch rausgehört zu haben. Sie haben zweimal den Begriff Leistungsprinzip verwandt.
Ja.
Sowohl wenn es um die Oberschule ging, als auch wenn es um Studium ging.
Ja.
Dass das Leistungsprinzip vorherrschte. Aber andererseits wissen Sie ja auch, dass eben nicht nur das Leistungsprinzip herrschte, sondern wer eben nicht ins System passte, der konnte auch die Leistung noch so gut sein, der wurde eben so benachteiligt. Wie können Sie das in deinem Buch bringen?
Ja, also für mich ist das kein Widerspruch, weil ich auch dazu gesagt habe, dass ich angepasst war. Und dass alle, die in diesem Land, ob Professor, ob Dozent, ob Student oder wo auch immer, wenn sie unbehelligt gelebt hatten, dann waren sie in gewisser Weise angepasst. Das heißt, ich habe mich so verhalten, dass mir nichts passiert, und dann wirkt das Leistungsprinzip. Das eine, natürlich haben Sie völlig recht, wenn ich oppositionell gewesen wäre, hätte ich noch so gut sein können. Dann wäre es das gewesen.
Also es wirkt
gut, ich bin da nicht so fein in der Definition.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum Fach Kinderheilkunde. Und was Sie darstellen, ist überzeugend, dass also die Ausbildung in Rostock gut war und dass die Unterschiede in der Kinderheilkunde zwischen Ost und West nicht sonderlich groß war.
Nee.
Jetzt mal. Aber es gibt ja, das ist ja eine nicht intervenierende Medizin. Ich habe an dieser Stelle oder im anderen Haus schon mal darauf hingewiesen, in der intervenierenden Medizin gab es durchaus hohe Unterschiede. Meine Schwester ist Neurochirurgin, die nach Erfurt ging, und die hat also sich sehr gewundert. Die kam aus Hamburg nach Erfurt, und da war es ja wie eine Revolution, und nicht umsonst ist ja auch die Lebenserwartung dann im Gebiet der DDR stark angestiegen.
Ja, das kann schon sein. Also ich kann dafür nur als Beweis für meine Interpretation in der Kinderheilkunde sagen, ich bin also aus dem Stand heraus in Heidelberg in eine Sprechstunde für chronisch Niereninsuffiziente gegangen und habe das gemacht. Also es waren dann keine Beanstandungen. Ich selbst arbeite ja auf dem Gebiet der künstlichen Niere. Und wir hatten aber auch schon vielleicht dank guter Beziehung Ich sage nur das Wort Klinkmann. Man kann nur darüber auch wieder denken, wie man will. Die Innere war eine weltweit hoch angesehene Klinik. Sie hatten die neuesten Maschinen und wir als Kinder, Ärzte profitierten davon. Ich will Ihnen, vielleicht sollte man das ruhig auch mal herausstreichen. Das ist wirklich so, man ist manchmal ein bisschen hin und her gerissen, ja? Also wir kriegten die neuesten Maschinen auch für die Kinder, sodass wir mit der Wende zunächst erstmal gar nichts zu ändern brauchten. Wir hatten unsere Kinder schon an den Maschinen. Ja, nachher wurde es schön umgebaut und dann kriegten wir wieder neue und so. Aber das ist ein anderer Schuh. Das hängt dann auch immer viel davon ab. Herr Klinkmann war in allen Gremien in der Welt in der Organersatztherapie und was die geforscht hatten, das wurde hochgeachtet. Das war also eigentlich führend und dementsprechend hat er auch für seine Klinik die entsprechenden Geräte. Ob die Kardiologie so ausgestattet war oder die Neurochirurgie, die mit Sicherheit nicht. Also es hing dann in einzelnen Gebieten auch sehr an Personen. Da ist es nun wieder, würde ich mich als Geschichtsteller fragen, wenn der Mann so gut war und das alles gemacht hat, warum hat der sich überhaupt so rausgehängt hier? Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum er mit der Partei so eng war. Das hätte er gar nicht nötig gehabt, würde ich denken, aber vielleicht denke ich da auch nicht richtig.
Das können Sie in seinem Zeitzeugenbericht nachlesen, das ist gedruckt.
Ach so.
Ja, ja.
Ach,
ja, steht auf dem Netz. Bitte, Julia.
Julian
hat auch.
Ja, als ich zur Oberschule, also im neunten Schuljahr, hatte mich dieses Latein so sehr interessiert. Da wollte ich tatsächlich Lateinlehrer werden. Aber das hatte sich nachher irgendwie dann bald gegeben. Na, ich sagte Ihnen schon, ich war Sanitäter, ich war im DRK. Also irgendwie, ja, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es war einfach da, ich wollte es von Anfang an. Und die Naturwissenschaften hätten mich auch sehr gereizt. Und Medizin, auch wenn die richtigen Naturwissenschaftler sagen, Medizin ist keine Naturwissenschaft, versuche ich den Studenten heutzutage immer wieder beizubringen, dass das, was sie in der Biochemie, in der Physiologie und wo auch immer, dass sie brauchen, dass sie das für die tägliche Arbeit praktisch brauchen. Und die Naturwissenschaften haben mich immer sehr interessiert. Und auch dieses Geheimnis des Lebens, was passiert da im Körper. Deshalb war das Studium für mich auch, es war ganz spannend, will ich nicht sagen, das ist das blöde Wort, das mag ich nicht. Aber es war hochinteressant, immer mit jedem Tag, nicht mit jedem Tag, wir haben ja auch nur stoßweise gelernt, deshalb, wenn gesagt wird, so kontinuierlich lernen und so, dann denke ich immer, lasst ab, wir saßen auch vor den Prüfungen und zwischendurch haben wir Highlife gemacht, also es war durchaus nicht so, dass man kontinuierlich da gelernt hat, aber dann hinter die Geheimnisse zu kommen, warum das so funktioniert, also das war wirklich eine Erfüllung. Und Kinderheilkunde fühlte ich mich einfach hingezogen. Und man muss immer wieder sagen, die Disziplin der Medizin, das ist wirklich eine Berufung. Ich würde nie Chirurg werden, auch mit meiner Art, wie ich bin, wäre ich da wahrscheinlich völlig fehl am Platz. Und mancher Chirurg würde nie Kinderarzt werden. Und ein Internist wird eben Internist, weil er so ist, wie er ist. Also, wenn man länger im Beruf ist, erkennt man das. Das ist auch eine Charakter will ich nicht sagen, aber ja, so ein bisschen so eine Charaktersache auch ist, was man macht. Mir gefällt zum Beispiel in der Pädiatrie, dass Sie nicht Frau Doktor sein müssen. Sie sind da die Tante oder was auch immer. Sie sind nicht die Autoritätsperson, manchmal schon, natürlich auch, aber in der Erwachsenenmedizin wird von einem Arzt was erwartet. Die Patienten haben eine Erwartungshaltung und das fällt in der Pädiatrie völlig flach. Und mir gefällt das eben. Also ich möchte zum Beispiel nicht in der Inneren arbeiten, das wäre mir nichts, wenn man von mir, nein, ja.
Gut. Eine Frage der Neigung.
Ja, genau.
Haben wir weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, können wir bei der Berufung aus Neigung zur Kinderärztin diese Sitzung beschließen. Wir dürfen uns bedanken.
Gerne.